Hi, Christiane hier. Bevor wir starten und ich euch mit Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker begrüße, habe ich noch ein persönliches Anliegen an euch. Ich habe meine große Leidenschaft, das Schreiben, in Form eines Instagram-Accounts öffentlich gemacht. Unter @diekörnerin schreibt, veröffentliche ich regelmäßig Kurzgeschichten, Texte, Alltagsgedanken und nehme euch mit auf meinem Weg ins Autorinnen-Dasein. Ab Juni begleitet ihr mich dort außerdem auf unserem Wohnmobil-Roadtrip quer durch die USA. Und wer wissen will, wann ich wieder nach Österreich komme und wie mein Leben dort aussehen wird, die Antwort gibt es dort auch. Den Link zum Account @diekörnerin schreibt, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Vergnügen mit der heutigen Folge. Do you remember things we've done together? Talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster neben mir ist die Brenda. Hallo.
Hallo.
Und in den Zoom-Fenstern unter uns sind unsere beiden Gäste heute, die zwar separat voneinander schon sehr oft bei uns waren, gemeinsam aber noch nie. Und heute, endlich ist es soweit. Bei uns zu Gast sind heute die Doro. Hi.
Hi, hallo. Danke für die Einladung.
Und der Lukas. Hallo.
Hallo.
Ich habe schon gesagt, ihr wart beide schon relativ oft bei uns. Doro, ich glaube, du führst mit 5 Mal. Außerdem hast du die Stimmen aus Lesbos über unsere Sommerpause 2024 bei uns gehostet, was sehr cool war. Und Lukas, du warst 2 Mal bei uns, also auch schon hin und wieder. Und heute eben ihr beide gemeinsam. Normalerweise ist es so, dass die Doro unsere finale Gästin ist vor der Sommerpause. Diesmal haben wir uns das aber aus aktuellem Anlass ein bisschen nach vorgezogen. Und ihr beide, ihr kennt euch ja auch und deswegen passt das ganz gut. Ich stelle euch aber trotzdem nochmal vor für die Leute, die vorherigen Folgen vielleicht noch nicht gehört haben. Die sollten das übrigens tun. Wir werden sie alle in den Shownotes verlinken. Doro, ich fange mit dir an. Du warst jahrelang ehrenamtlich im Bereich Menschen auf der Flucht tätig, hast zahlreiche Projekte dort organisiert und aus dem Boden gestampft, bist außerdem ehemaliges ehrenamtliches Vorstandsmitglied von Fairness Asyl, hast im Zuge dessen auch den Ute-Bock-Preis 2020 verliehen bekommen von SOS Mitmensch, bist seit Jahren sehr eng mit Vertreterinnen von anderen NGOs wie Asylkoordination Österreich und der Diakonie im Gespräch und arbeitest mit ihnen zusammen. Seit 1. Jänner 2021 bist du Geschäftsführerin des Vereins Flüchtlingshilfe Refugee Assistance Doro Blanke. Und das ist jetzt sehr kurz gegriffen alles, aber wir kommen ja später nochmal darauf zurück. Und Lukas, jetzt stelle ich dich auch nochmal kurz vor. Du bist Sprecher der Asylkoordination Österreich und Asylrechtsexperte. Die Asylkoordination Österreich hat es sich zum Ziel gemacht, Organisationen, Initiativen und Freiwillige bei der Beratung und Betreuung von Flüchtlingen zu unterstützen. Seit 1991 arbeiten sie zusätzlich an der Vernetzung von Flüchtlings-NGOs und engagierten Einzelpersonen. Du selbst hast ursprünglich einmal Rechtswissenschaften studiert und bist seit November 2019 Sprecher und Jurist der Asylkoordination Österreich und warst davor bei Amnesty International tätig. Wie gesagt, alle Folgen, die wir schon mit euch gemacht haben, werden wir dann in den Shownotes verlinken. Worum es heute geht und warum wir die End-of-the-Season-Folge mit der Doro ein bisschen nach vorziehen, erklärt es dir Brenda.
Genau, als Thema haben wir uns überlegt, das gemeinsame europäische Asylsystem, auch gesagt GEAS, Solidarität, Abschreckung oder der Anfang des Endes der Grundrechte. Im April 2024 erklärte die damalige EU-Kommissarin Ylva Johansson die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS zum historischen Moment. Ab dem 12. Juni 2026 sollen die neuen Regeln in der gesamten EU gelten. Was nach großer europäischer Einigung klingt, ist bei näherem Hinsehen ein komplexes Geflecht aus Verordnungen, politischen Spielräumen und offenen Konflikten. Wird Europa seine Menschenrechtstradition hochhalten oder wird das europäische Asylsystem noch komplizierter und restriktiver? Und wie positioniert sich die österreichische Regierung in diesem Spannungsfeld eigentlich? Geht es hier um europäische Zusammenarbeit oder unter Anführungszeichen effizientere Abschreckung? Die Reform verspricht Harmonisierung, bringt aber noch mehr Komplexität, mehr Regeln, mehr Gesetze, beschleunigt Verfahren und weniger Rechtsschutz für viele Schutzsuchende. Wir wollen heute mit euch beiden darüber sprechen, was diese Verordnung tatsächlich beinhaltet, was Wörter wie Solidaritätsmechanismus, Screening-Verfahren und ein absolutes Highlight an komplizierten Wörtern, Asyl- und Migrationspakt-Anpassungsgesetz tatsächlich bedeuten. Wir wollen mit dir, Lukas, uns genau anschauen, wie diese Reform juristisch einzuordnen ist, welche Spielräume Österreich nutzt oder bewusst ausreizt und ob sich Europa damit weiter von seiner eigenen Menschenrechtstradition entfernt. Was diese sogenannte Reform in des gemeinsamen europäischen Asylsystems konkret bedeutet, wollen wir uns besonders mit der Dora anschauen, weil sie sieht es in der Praxis, weil du seit Jahren mit Menschen auf der Flucht arbeitest, in Griechenland und Lesbos, und du weißt, wie es an den Außengrenzen zugeht. Du weißt nämlich auch, was diese politischen Entscheidungen, die man am Reißbrett in Europa trifft, in der Realität bedeuten. Für Menschen in überfüllten Lagern, die in menschenunwürdigen Zuständen leben und auf keinen effektiven Zugang zu ihren Rechten haben. Aber wir wollen, wenn sich's zeitlich ausgeht, noch einen Schritt weitergehen und darüber sprechen, wie könnte ein alternatives, menschenwürdiges und faires Asylsystem ausschauen. Nämlich für Österreich, aber für Europa. Gut, das war jetzt ein langer Text, aber wir haben ein komplexes Thema und wir haben viele, viele Fragen. Wir haben diesmal deswegen die großen mit Milch und Zucker Fragen ein bisschen umgestellt und die Questions to go gestrichen, weil wir brauchen Zeit zum Reden. Aber die erste große Frage hat wie immer die Christiane.
Die ist sehr ähnlich und du hast schon gesagt, du hättest dir sogar eine Antwort überlegt für die Questions to go. Also vielleicht passt es ja da. Die erste große mit Milch und Zucker Frage, die wir für euch haben. Was ist oder war denn der beste Kaffee, den ihr gemeinsam persönlich oder virtuell zusammen getrunken habt? Gibt es da einen?
Ja, wir haben ein Bier getrunken, darf man das sagen? Nein, aber Kaffee getrunken, Lukas. Also es geht ja weniger um Kaffee, es geht um die Zeit miteinander. Und ich muss sagen, ich schätze die Zeit mit Lukas immer sehr, weil es sehr informativ ist und wahnsinnig freundlich und wertschätzend.
Ich kann mich schon, wir haben einen Kaffee getrunken und zwar, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir zum ersten Mal uns getroffen haben, das war auf der Maria-Hüfer-Straße. Da habe ich angefangen bei der Asylkoordination und also es ist ja so, dass es dann, ich bin zwar schon relativ lange in dem Bereich tätig gewesen, aber was bei der Asylkoordination schon auch wichtig ist, ist, dass man einfach die ganzen Leute, die halt aktiv in diesem Feld tätig sind, halt kennenlernen, sie austauscht, damit man schaut, wo arbeitet der, und das habe ich am Anfang gemacht und da war halt, da haben wir mit der Doro auch getroffen oder zusammen telefoniert und dann war es, war glaube ich, mein einziger Café, den ich in meinem Leben auf der Maria-Hüfer-Straße getrunken habe. Das war aber recht lustig. Also,
ja.
Ich glaube, da haben wir gedacht, jetzt setze ich mich mal mit der.
Sag mal.
Mit dieser Person zusammen, die, der ich schon sehr viel gehört habe und mache mir mein eigenes Bild und an diesem Bild male ich seit Jahren.
Oh, okay. Und
wie lange hat es auf der Marienhilferstraße gedauert, vom Kaffee zum Bier?
Nee, ich glaube, wir sind damals wirklich beim Kaffee geblieben.
Ja, ich glaube, damals sind wir beim Kaffee geblieben, da haben wir uns erst beschnuppert. So.
Ja.
Ich war ja ein bisschen misstrauisch, aber der Lukas hat das super cool gemacht.
In welchen Bereichen? Also wir haben jetzt ein bisschen drüber geredet, dass ihr euch schon kennt und dass ihr mal zusammengearbeitet habt. Wie sieht eure Zusammenarbeit aus? Also ist das so regelmäßig? Habt ihr einen Austausch? Wie schaut das aus?
Also ich würde sagen, ich habe jetzt keinen Kalender drinnen stehen, wo ich sage, jetzt muss ich die Doro wieder anrufen oder so. Weil ich glaube, das würde jetzt schon sagen, du kannst mir gern widersprechen, aber ich glaube schon, dass es sich eine gewisse Freundinnenschaft entwickelt hat, ja. Und man sich quasi über das Berufliche hinaus auch irgendwie austauscht und deswegen in Kontakt ist. Aber es ist mir grundsätzlich schon wichtig, also für mich und meine Arbeit ist es schon wichtig, gerade mit diesen Personen, die jetzt aus Österreich in anderen Ländern tätig sind und einen anderen Blick auf das Thema, zu dem ich Arbeit habe, also den haben und dass ich mal diese Perspektive einhole und da ist sicherlich die Doro eine der wichtigsten Personen davon. Und wenn es irgendwann einmal einladen wird, dann würde ich wahrscheinlich auch mal besuchen können.
Also Doro?
Okay, spreche ich jetzt die Einladung offiziell aus. Ich schreibe dir jetzt gleich nach unserem Gespräch Termine. Ich freue mich sehr. Also wenn ich kurz sagen darf, ich schätze auch den Austausch mit dem Lukas sehr. Und wie der Lukas schon gesagt hat, es ist intensiv arbeitstechnisch, aber es ist auch wirklich eine für mich sehr enge und stabile und sehr befruchtende Freundschaft entstanden. Der Lukas hat so irgendwie, ich weiß nicht, so ein Messstab in sich. Wenn es mir schlecht geht, er merkt es auch an meinem Post und so. Also man muss sagen, er kennt mich gut als Freund. Ja, dann entweder sagt er, du, was ist da los? Brauchst du Unterstützung oder so? Oder er sagt, ich glaube, es wäre gut, wenn du jetzt wieder mal einfliegst und dich ein bisschen regenerierst, womit er meistens recht hat. Aber ich schätze die Zusammenarbeit überhaupt mit dem Lukas sehr. Er ist sehr, was ich sehr schätze, auch sehr pragmatisch, habe ich mich am Anfang dran gewöhnen müssen. Weil ich bin das nicht unbedingt, aber ich habe dadurch wahnsinnig viel gelernt. Danke, Lukas. Er hat auch öfters zu mir gesagt, Doro, du kannst schon schreien, das und das wollen wir, aber du musst mal schauen, ob das auch juristisch machbar ist und fundiert ist. Und da war er sehr geduldig. Ich bin wahnsinnig froh, weil der Lukas ist wirklich einer der treuesten, weil es ist schon so, wenn man an den Außengrenzen ist, mit der Zeit, ich bin jetzt im 6. Jahr da, also die Leute sind wahnsinnig lieb, wenn ich sie sehe und wertschätzend und so, aber einen regelmäßigen Austausch, da ist der Lukas, der das, und der Leo, unser lieber Freund. Ja, also das sind die zwei, der Leo Karl, der ist jetzt in einem anderen Bereich, aber war früher auch in dem Bereich, und das sind die zwei, die da wirklich konsequent dran sind. Und ich bin auch dankbar, weil viele Dinge, ich bin keine Juristin, ja, und das ist sehr hilfreich, wenn man dann auch juristische Erklärungen kriegt.
Dann werden wir gleich den Geduldsfaden von Lukas anzapfen und das juristische Wissen und einmal bei unserem Thema anfangen. Und zwar magst du uns einmal und unseren Hörerinnen und Hörern einmal erklären, was sich hinter diesem Wort GEAS und gemeinsam und europäisch und ursuper und urtoll und Reform, was da wirklich dahinter steht und was das bedeutet und was sich ändern soll.
Wie viele Stunden haben wir? Nein, ich versuch's runterzubrechen. Es ist aber nicht ganz einfach. Also das gemeinsame europäische Asylsystem, das ist jetzt per se grundsätzlich nichts Neues. Also es gab auch, ich sage immer, es mangelte auch bisher nicht an Regeln, sondern eher an der Durchsetzung von Regeln. Es ist so, dass 2024, wenn man ganz kurz zurückblickt, das waren die Wahlen zum Europäischen Parlament. Es war so, dass die Mitte-Rechtsparteien sich sehr unter Druck gefühlt haben, hier unbedingt liefern zu müssen. Man befürchtete eben, wenn man hier gerade im Asyl- und Migrationsbereich nicht hart und scharf nach rechts blinken würde, dass rechte Parteien hier weiter gewinnen würden, und man wollte hier sehr schnell eben eine Einigung in diese Verhandlungen, die ja bereits Jahre gedauert haben, noch unbedingt vor den Wahlen verabschieden. Und das ist tatsächlich auch gelungen. In dem Sinn muss man sagen, es war tatsächlich historisch, also dass man eine Einigung grundsätzlich geschafft hat. Der Prozess an sich war schon historisch, aber das Ergebnis ist jetzt weniger historisch. Also es sind unglaubliche Unmengen an Regelungen. Wir haben teilweise Sätze gehabt in diesem Regelwerk, die mitten im Satz aufgehört haben. Das war einfach ein Verhandlungsprozess, wo man gesehen hat, was unbedingt erreicht werden musste, war eine Einigung. Ja, egal, was am Schluss da steht. Und genauso schaut es eben auch ein bisschen aus. Ich fange an mit dem zweiten positiven oder historischen an. Das ist, dass wir auf europäischer Ebene kennen wir zwei Arten von Gesetzen sozusagen. Das eine sind eben die Richtlinien. Richtlinien sind aber immer, haben immer einen Umsetzungsspielraum für die Mitgliedstaaten. Das heißt, das wird ein Rahmen vorgegeben und die Mitgliedstaaten können sich innerhalb dieses Rahmens grundsätzlich bewegen. Das bringt schon eine gewisse Harmonisierung, aber keine sehr starke. Die andere Form, das sind Verordnungen, und man hat hier nun ganz klar umgeschwenkt auf Verordnungen. Und Verordnungen sind deswegen von einer größeren Bedeutung, weil sie unmittelbar anwendbar sind in allen Mitgliedstaaten. Das heißt, was schon auch historisch ist, dass wir jetzt zum Beispiel ein gemeinsames Verfahrensrecht haben in allen Mitgliedstaaten. Das ist was neu ist. Und da muss man schon sagen, das könnte durchaus eine gewisse Harmonisierung bringen im europäischen Recht in diesem Bereich. Das Problem ist aber, dass erstens einmal der Inhalt vieler dieser Regelungen und zweitens, nämlich, was glaube ich auch sehr typisch ist für diesen Prozess, ist, dass wir sehr viele sogenannte hinkende Verordnungen haben. Das heißt, sie sind eigentlich im Richtlinienstil geschrieben, sind aber Verordnungen. Das heißt, sie sind zwar unmittelbar anwendbar, aber die Mitgliedstaaten müssen trotzdem noch Sachen umsetzen. Das macht das Ganze dann kompliziert und das erfordert auch eine Umsetzung in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und in diesem Prozess sind wir momentan gerade drinnen, dass wir hier nun die ich vergleiche es immer mit einem Rohbau. Also diese Verordnungen auf europäischer Ebene sind quasi der Rohbau, der im Garten steht. Aber die nationalen Gesetze müssen jetzt so angepasst werden, dass das Haus tatsächlich auch bewohnt werden kann oder irgendwie überhaupt, dass man überhaupt reingehen kann und aufs Klo gehen und duschen und so. Also hier braucht es die nationalen Gesetze und in Österreich sind wir derzeit noch in den Stein, wir haben dieses Gesetz noch immer nicht. Ja, wir haben jetzt vom 5. Mai, dieses Gesetz soll jetzt in 14 Tagen in das Parlament kommen und der Bundesrat soll es am 3. Juni beschließen und am 12. Juni treten dann die europäischen Verordnungen in Kraft. Also man kann sich vorstellen, wie gering hier eigentlich der Spielraum ist. Ich gehe davon aus, dass die Regierungsparteien sich sehr stark wünschen, dass da unser Bundespräsident zwischen 3. Juni und 12. Juni nicht irgendwie eine schwerere Grippe hat, weil er nur das Gesetz unterzeichnen muss, weil sonst kann es nicht in Kraft treten. Also man merkt schon, es ist schon sehr, sehr eng bemessen, der Spielraum. Wir stehen vor der größten Asylreform in den letzten 30 Jahren und das mit bemerkenswert wenig Raum für Vorbereitungen. Wir gehen davon aus, dass es am Anfang jedenfalls chaotisch werden wird, denn wir haben hier neue IT-Systeme, neue Schnittstellen, neue Abläufe und so weiter. Das heißt, dass es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass es chaotisch wird am Anfang. Was sicherlich hier für die Behörden hilfreich ist, dass momentan die Asylantragszahlen sehr, sehr gering sind. Das heißt, es ist jetzt nicht eine Zeit, wo sehr viele Anträge gleichzeitig sind, aber dennoch. Und dann müssen wir erst anschauen, wir reden jetzt nur mal über Österreich, dann hängt es natürlich noch davon ab, was machen die anderen Mitgliedstaaten, ja? Weil es ist ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Es haben manche Länder schon angekündigt, es nicht umsetzen zu wollen, wie zum Beispiel die Ungarn, teilweise die Slowaken, teilweise die Polen, ja? Wie die Doro so schön sagt, der Grieche müssen wir sowieso mal schauen, was die machen. Ja, und insofern ist das jetzt eigentlich schon ein ziemlicher Moment, was da jetzt passieren wird. Also wir sind sehr gespannt, aber so ein Moment der Freude, muss ich sagen, ist jetzt nicht unmittelbar spürbar oder zu erwarten.
Was sind so die grundsätzlichen Dinge, in denen sich das GES unterscheidet zum bisherigen System?
Also die großen Dinge, die sich unterscheiden, also im Wesentlichen, das eine habe ich schon gesagt, das eine ist natürlich einerseits quasi das Verfahrensrecht, dass das vereinheitlicht wird. Inhaltlich, was entscheidet sich, es ist schon sehr stark darauf aufgebaut, dass man sagt, also wenn ich jetzt dem Ganzen eine gute Intention unterstellen wollen würde, und das versuche ich jetzt, dann ist es so, dass man versucht hat, ein System zu machen, dass wir sagen, wir schauen, dass wir möglichst früh quasi schon scannen und Leute und quasi Personen möglichst früh erkennen, die einen hohen Schutzbedarf haben. Und quasi die anderen Personen in beschleunigte Verfahren geben, damit man hier Verfahren schneller und, ich sage jetzt mal, effizienter macht. Und außerdem sollte es endlich einmal erreicht werden, was jetzt auch nicht vollkommen blöd ist, dass man sagt, man soll nicht von Bulgarien bis nach Finnland durchfahren müssen, um ein faires Verfahren zu bekommen. Das ist natürlich schlau, wenn das quasi relativ rasch passiert nach dem Betreten der Europäischen Union, aber das ist einmal so der grundsätzliche Grundgedanke. Aber was hier natürlich vor allem auf der Strecke bleibt, ist natürlich, dass hier eigentlich zum Beispiel sehr stark beschleunigte Verfahren zur Anwendung kommen sollen und das bedeutet natürlich auch eine Einschränkung der Rechte, also der betroffenen Personen. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass eigentlich in so einem beschleunigten Verfahren alle Menschen reinkommen sollen, unabhängig davon, ob sie Kinder sind oder nicht, die aus einem Herkunftsland kommen, wo die Schutzquote erstinstanzlich in der Europäischen Union unter 20% liegt. Ich sage mal, das widerspricht ein bisschen dem Gedanken der Genfer Flüchtlingskonvention, wo ja die Mitgliedstaaten normalerweise, wenn wir als NGOs oder als gemeinnützige Organisationen einfordern, dass man sagt, man sollte doch generellere Entscheidungen zum Beispiel bezüglich eines Landes treffen, dass man sagt, Syrien ist nicht sicher, Afghanistan ist nicht sicher, dann sagen die Behörden immer sehr gerne, na Moment einmal, das hängt doch immer vom Einzelfall ab. Also da ist Ihnen der Einzelfall wichtig. Jetzt ist es schon so, dass man allein durch das Herkunftsland pauschalen Auswirkungen ausgesetzt sein soll. Das heißt, ein Beispiel, Personen, die jetzt LGBTIQ-Geflüchtete sind und aus Marokko kommen, haben eine sehr hohe Anerkennungswahrscheinlichkeit in Österreich. Aber durch das Herkunftsland ist es halt so, dass sie grundsätzlich eigentlich in das beschleunigte Verfahren kommen. Und deswegen ist dieses sogenannte das Screening-Verfahren, das jetzt hier eingeführt werden soll, das soll ja quasi dem Gedanken Rechnung tragen, dass wir möglichst schnell erkennen sollen, wer kommt da zu uns und was bringt diese Person mit, auch an Vulnerabilitäten und so weiter. Also das ist ja an sich nicht schlecht. Ja. Das Problem ist aber nur, dass es meines Erachtens zu einen großen Teil eine Kopfgeburt ist. Denn man kann nicht davon ausgehen, dass zum Beispiel Menschen ihre größten Vulnerabilitäten gleich am Anfang preisgeben. Das wissen wir aus der Erfahrung her, dass das oft nicht so ist. Vor allem, wenn die Ersteinvernahme durch uniformierte Polizistinnen und Polizisten passiert. Das heißt, genau an diesen Dingen hat man vorerst einmal nichts geändert. Und deswegen zweifle ich einfach ein bisschen an der Umsetzung. Es ist einfach eine Kopfgeburt, die, glaube ich, die Realität zu wenig mit einbezieht. Und eben dieser Grundgedanke, dass ich sage, wenn Menschen aus einem Land kommen, dann haben sie nur die und die Anerkennungswahrscheinlichkeit. Es gibt da einfach ganz andere Gruppen. Ja, es gibt Gruppen, die einfach vulnerabel sind in diesem Herkunftsland. Ich sehe nicht, dass ein System etabliert wurde, das geeignet ist, diese Vulnerabilitäten dieser Personen auch tatsächlich und nicht nur am Papier möglichst rasch zu entdecken. Und deswegen glaube ich schon, es sind sehr viele Restriktionen drinnen, also verstärkte Mitwirkungspflichten. Es gibt vor allem eine große Ausdehnung von Inhaftnahmemöglichkeiten. Ja. Also das sind lauter Dinge, die auf Restriktionen mit sich bringen. Und ich sage mal, wir reden eigentlich die ganze Zeit über das gemeinsame europäische Asylsystem. Ich sehe nur das gemeinsame europäische nicht wirklich, auch das System fehlt mir manchmal, sondern einfach, es ist sehr viel eigentlich eine Fortführung des bisherigen mit mehr Restriktionen für die Schutzsuchenden. Das heißt, man will über quasi mehr Restriktionen dazu kommen, dass das System, das bisher nicht funktioniert hat, jetzt aber wirklich funktioniert.
Das sind immer besonders gute Aussichten, dass man noch mehr Regeln macht, damit das alles besser wird. Aber jetzt in der Praxis. Ich meine, das alte System, das weißt du doch am besten, Menschen sind übers Meer nach Griechenland gekommen und dann hat man gesagt, vielleicht gehen sie eh weiter. Und vielleicht sind wir dann eh los in Griechenland. Und dann ist Griechenland dann doch zuständig oder auch nicht gewesen oder kein Mensch weiß eigentlich genau, glaube ich, was wer wie gedacht hat. Wie wird das im neuen System sein, wenn die Menschen in Griechenland oder an anderen Außengrenzen ankommen? Was passiert mit den Menschen dann? Und kann man hoffen, dass ihnen vielleicht ein bisschen besser geht als jetzt?
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber grundsätzlich ist das Ganze, glaube ich, wichtige und zentrale Frage, die man, wenn wir über das gemeinsame europäische Asylsystem sprechen oder über die Neuerungen, dann stelle ich quasi immer zur Diskussion, dass ich sage, wir konnten seit 2011 de facto keine Asylwerberinnen und Asylwerber nach Griechenland bringen, ja, obwohl die eigentlich zuständig wären. Also es waren, glaube ich, im letzten Jahr waren es zwei, ja, Asylwerberinnen, Asylwerber eigentlich, die zurückgebracht wurden. Wir können seit 2022 keine einzige Asylwerberin nach Italien bringen. Seit 2017 keine einzige Asylwerberin nach Ungarn. Das sind alles Außengrenzländer. Und es funktioniert nicht. Ja, das kann man jetzt gut finden oder schlecht, wurscht, aber es funktioniert nicht. Und für mich ist die Frage, warum geht man jetzt davon aus, dass das ab 12. Juni anders sein soll? Ja, was hat sich fundamental anders entwickelt in diesen Ländern, dass wir sagen, dort werden nun die Aufnahmebedingungen eingehalten und es ist eine Überstellung grundsätzlich möglich? Da kann mir auch niemand eine zufriedenstellende Antwort geben. Also selbst Leute aus dem Innenministerium sagen, ja, also es hängt sehr viel davon ab, was machen denn die Griechen, was machen die Italiener? Es gibt ein quasi größeres Commitment dieser Außengrenzländer, jetzt wieder Leute verstärkt zurückzunehmen. Also am Papier oder in Gesprächen wird das immer wieder betont. Aber ich sehe es nicht. Ja, also ich sehe nicht dieses gemeinsame europäische, und also da gibt es keine Änderung, aber das kann vielleicht die Doro dann mehr dazu sagen, aber da sehe ich jetzt nicht diese Änderungen vor Ort, die das quasi ermöglichen sollen. Man will es vielmehr eher wieder den Leuten so grausig machen bei uns, ja, dass sie eher freiwillig zurückgehen. Ja, wenn man zum Beispiel sagt, es soll zukünftig dann einfach keinen Anspruch geben, dass hier in Österreich zum Beispiel ein Asylverfahren geführt wird, wenn die Person vorher in Griechenland gewesen ist, dann gibt es in Österreich de facto kein Asylverfahren in Österreich, sondern es gibt nur eine Überstellungsentscheidung nach Griechenland. Und da wird es eben sehr, sehr spannend werden, wenn sich aber die materiellen Verhältnisse in Griechenland nicht ändern, dann kommen wir trotzdem schlussendlich wieder dorthin zur Frage, wäre eine zwangsweise Verbringung nach Griechenland eine unmenschliche Behandlung? Ja? Und dann stehen wir wieder dort, wo wir jetzt gerade stehen. Das heißt, ich glaube, dass man zwar sehr viel geändert hat, aber man hat vorher zu wenig analysiert, was das Problem ist. Nämlich das, dass wir keine Mindeststandards bei den Aufnahmebedingungen haben. Und das Lustige ist es, und dann hör schon auf, aber bei diesem ganzen europäischen Asylsystem ist es so, dass wir jetzt durchgehend Verordnungen haben. Das heißt, ich habe jetzt erst erklärt, das ist quasi ein stärker harmonisierendes Recht, das ist unmittelbar anwendbar. Es gibt nur in einem einzigen Bereich gibt es eine Richtlinie, das heißt, da, wo wieder der Umsetzungsspielraum wieder viel, viel größer ist, und das ist ausgerechnet im Bereich der Aufnahmebedingungen. Hier hat die Europäische Kommission eben den Mitgliedstaaten wieder so viel Spielraum eingeräumt, dass wir hier wieder das Problem haben. Ich sage mal, es wird sehr schwierig sein, diese wieder durchzusetzen. Und dann stehen wir einfach genau wieder dort, zwar mit sehr viel hunderten Seiten mehr Regelungen, aber das Grundproblem wurde meines Erachtens nicht entsprechend analysiert und angegangen.
Aber das Gute ist, dass wir jetzt die Dora nehmen und sitzen haben, die uns ganz genau sagen kann, wie das in Griechenland sein wird. Und das Innenministerium hat die nicht. Also, Doro, wie siehst du das, wie das in Griechenland weitergehen wird?
Also, Griechenland hat sich, ich sage jetzt bewusst nicht der Grieche, obwohl der Lukas recht hat, ich sage immer der Grieche, weil mir die Männer da so allem nerv gehen. Aber also Griechenland hat sich insofern schon sehr gut gerüstet, weil man muss sagen, es ist ja auch Folgendes passiert, dass jetzt das Parallelthema, früher sind die Leute weitergereist und konnten in anderen Mitgliedstaaten bleiben. Jetzt gibt's in Deutschland, Österreich, Schweiz schickt sowieso zurück, also Asylberechtigte, ja, sind weitergereist und jetzt gibt's da Rückführungen. Das ist auch sehr ein heikles Thema, weil sehr viele dann nach 2 Jahren, wenn sie dort sind und den Bescheid bekommen, eine freiwillige Rückkehr machen, weil sie nicht in Haft wollen und durch das nicht offiziell die Leute jetzt registriert sind im Moment noch. Es sind aber schon sehr viele. Wir haben hier Unterkunft für so Rückkehrer. Und also das ist einmal das, was schon passiert, dass viele Leute zurückkommen. Und das Zweite ist, dass Griechenland sich seit einem Jahr darauf vorbereitet, aber ganz anders, als man in den Medien und als vielleicht andere Mitgliedstaaten das erzählen, obwohl es alle wissen, weil die machen massive Pushbacks, ganz brutale Pushbacks. Die Helene Kosgard, wir haben einen offiziellen Brief auch an die Kommission, an nationale Politikerinnen geschrieben, eher anlässlich auch GEAS, weil es ja uns alle betrifft auch. In Chios, also da wurden auch Ärztinnen und KrankenpflegerInnen befragt vom Spital. Da gab es einen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es nennen soll, sagen wir mal einen Vorfall, ja, wo ein Riesenwessel von der Helene Kosgard über ein Flüchtlingsboot drüber gefahren ist. Es gab 15 Tote, das war im Februar. Und die Ärzte und die Pfleger sprechen also nicht, sagen, das sind keine Ertrunkenen, das sind ganz massive Frakturen, Schädelbasisbrüche, alles Mögliche. Also es ist wie bei schwersten Autounfällen, also man sieht anhand der Verletzungen, was passiert ist. Und das passiert jetzt mit so einem Ergebnis, nicht jeden Tag, aber des Öfteren, dass Tote gibt. In der Ägäis, die Zahl steigt auch und am Friedhof sieht man es auch auf den Inseln. Die Gräber werden mehr, aber es gibt ganz massive Pushbacks. Und da werden die Leute also schon abgefangen. Ich beobachte es jetzt auch, es ist ganz viel Frontex unterwegs, ganz viel Helene Kosgard, Küstenwache, Boote im Hafen in Mittellinie und es gibt im Norden in Mollewas auch noch Anlegestelle, also ganz viele Boote habe ich eigentlich die 6 Jahre so noch nie gesehen. Also es wird, Und wir sehen es auch im Camp, es sind ganz wenig Ankünfte. Also das ist einmal eine Vorbereitung, die Griechenland getroffen hat. Die zweite ist heute passiert. War ein Besuch im Camp, also Geflüchtete sind sehr aufgelöst zu uns gekommen und haben gesagt, es gibt heute, es gibt nämlich eine NGO, die liefert Essen im Camp, zusätzlich zu dem Essen, das Griechenland verteilt, das sehr oft ungenießbar ist. Wir haben schon Videos veröffentlicht mit Fliegen drinnen und allem Möglichen. Und es ist eine spanische NGO, die kocht und bringt sie hinein. Und die durften heute, so das hat jetzt geheißen, diese Woche auf keinen Fall das Camp nicht mehr betreten, weil vom Ministerium Besuchersathen da war. Und der Minister, der neue, also neu, es ist jedes Jahr ein neuer Minister und jeder ist noch extrem rechter. Im Moment ist das gerade der Minister Plebris, der auch öffentlich in einem Interview gesagt hat und das schon zweimal wiederholt hat, den Menschen soll es hier schlechter gehen als in ihrer Heimat und dann werden sie nicht mehr kommen. Und jetzt ist das ein heikles Thema, das zu besprechen, aber es bewirkt natürlich was. Ja, die Leute haben Angst, die hören das, die sind in Riesennot in der Türkei, die haben wirklich Angst, teilweise schon zu kommen. Und aber heute in Perea im sozialen Zentrum, wir sind oberhalb, war eine Riesenaufregung. Die Leute haben das berichtet, das wurde auch gesagt und das wird dann so hingepatzt von Security-Mitarbeitern an Single-Mütter, an Minderjährige, die einen sexuellen Missbrauch in der Türkei im Gefängnis hinter sich haben. Leute, die zwangsverheiratet wurden, Menschen, die 5 Bushbacks hinter sich haben, auf dem Meer gebrüllt wurden, hauen dann die Security-Mitarbeiter so hin und nur, dass das wisst, in allen möglichen Sprachen. Es gibt jetzt verkürzte Verfahren und wer keine Chance hat auf Asyl, wird eingesperrt und deportiert. Ja, also das ist so und mit dem haben wir heute zu tun gehabt. Ja, also das ist so eine Stimmungsmache und der Lukas hat gesagt, das ist kein historisches Ereignis in einem Moment und juristisch glaube ich es auch nicht. Aber von meiner Arbeit her, Klaus, ich glaube, wir werden in 50 oder 80 oder wann immer Jahren zurückblicken und werden es schon als historisches Ereignis sehen. Weil ich habe jetzt zum Beispiel unsere Obfrau da gehabt und die Heidrun Primas und die kriegt ja regelmäßig die Berichte von mir sehr detailliert und auch von unserer, von den Anwältinnen, mit denen wir zusammenarbeiten und so, die war schockiert. Die hat gesagt, also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht da ist wie hier, Menschen entrechtet und entmenschlicht werden. Und ich muss auch sagen, wir haben auch anlässlich Kios an den Kommissar Brunner, an die Dr. Gminda, ist die Direktorin von Task Force Migration Europe und an die von der Leyen, die haben gleich alle eine Person zurückschreiben lassen, nämlich die Frau Gminda. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich das lese, also das ist entsetzt, also ich bin entsetzt, ja. Weil wir haben, wenn ich sagen darf, bei dem Brief und Lukas, du hast ihn gesehen, ja. Also da hat der Professor Wolfgang Benedek, der internationaler Rechtsexperte und Völkerrechtsexperte ist und an der Uni unterrichtet hat und so Leute haben da ihre Beiträge geliefert und da kommt dann so ein Satz zurück. Ja, also es wird jetzt abgeklärt. Griechenland klärt das ab. Also das ist so, wie wenn ich einen Mörder beauftrage. Entschuldigung. Er muss den eigenen Mord untersuchen. Man kann sich aber nicht vorstellen, weil die Menschenrechte werden eingehalten. Das war die Antwort. Und das ist auch bei Magnus Brunner mal gefallen. Ich meine, Magnus Brunner ist für mich sowieso eine unwichtige Person, weil der hat einfach überhaupt, der fordert auch nichts von Griechenland. Also nein, ich finde, das müssen wir sagen. Weil das wird Chaos geben, das wird alles Schmerz erzeugen, denn unsere Kinder und den nachfolgenden Generationen abarbeiten werden müssen irgendwann einmal. Und dann denke ich mir, das hinterlassen wir, ja. Und wir bräuchten jetzt Menschen, die einfach sagen, also ich gehöre ja auch zu der Fraktion, ich sage, wenn man für ein faires Asylverfahren kämpft, da gibt es Fälle, wo es einen negativen Bescheid gibt und wo leider, es ist nicht lustig, aber da gibt's dann eine Abschiebung, wenn es nicht Gefahr für Leib und Leben und in kein Kriegs- und Hochrisikogebiet, das kann der Lukas besser erklären, aber ich weiß das schon, ja, das muss man dann akzeptieren, wenn man für ein faires Verfahren kämpft. Aber jetzt zu sagen, ja, also erstens einmal, die können alle raus, weil darauf arbeitet man hin. Man will einfach die Festung Europa und das sehe ich hier. Und ich meine, wir haben das auch dem Vizekanzler Babler, dem Bundeskanzler Stocker geschickt. Die einzige, die geantwortet hat bis jetzt, aber auch komplettes Blabla, ist die Außenministerin, die dann auch geschrieben hat, ja, Menschenrechte werden gewahrt und der Ombudsmann wird sich kümmern. Ich meine, es ist alles lächerlich. Nein, also es ist lächerlich und es ist schmerzhaft. Und ich muss sagen, was jetzt auch passiert ist, dass man das Camp entleert. Keine Ahnung warum. Man hat jetzt die letzten 3 Tage sehr viele Menschen aufs Festland mit negativer Entscheidung und positiver Entscheidung geschickt. Wir haben jetzt gerade mal 500 Leute im Camp. Das ist nichts. Uns betrifft es jetzt nicht so dramatisch, weil wir haben 200 in der Stadt, mit denen wir arbeiten, besonders vulnerabler, ja. Aber ich warte jetzt nur drauf, das heißt, dass auch die besonders Vulnerablen nicht mehr außerhalb wohnen dürfen. Frauenschutzhaus, ja. Frauen, die hier Kinder entbinden aus einer Vergewaltigung. Und ich meine, zum Screening, das fällt nämlich da rein, möchte ich Folgendes sagen. Entschuldigung, Asylkoordination, UNHCR, wir plädieren hier seit Jahren dafür, glaube ich, ist richtig, Lukas, ne? Nur, das sollte einen anderen Grund haben. Das sollte einen Grund haben, dass man besonders Vulnerable herausfiltern kann. Aber wie der Lukas richtig gesagt hat, also ich kenne Frauen oft ein halbes Jahr, ich als Frau, und liefere denen Windeln für die Kinder, Lebensmittelpakete jeden Monat, bis die einmal anfangen, über ihre Situation zu sprechen. Ich habe selber einen Community-Volunteer gehabt, der war ein schweres Folteropfer von Somalia. Der hat 5, ich meine, das ist ja auch absurd, 5 negative Bescheide, noch einen 6. negativen Bescheid, kann er was, wie geht das, ja. Dann haben wir ihn getroffen, hat er bei uns gearbeitet, haben ihn ins Rechtsprojekt getan und so kriegen dann einfach, ja, das muss jetzt beglaubigt werden, dass das Folterspuren sind, der ganze Körper war voll. Er darf aber nicht von der Insel weg zu der Organisation, die das auf der Insel macht. Bis wir die Bewilligung gehabt haben, macht's die Insel nimmer, die Organisation nimmer am Festland. MSF, Ärzte ohne Grenzen, hat's mehrfach bestätigt. Nützt nichts. Er hat mittlerweile Asyl, ist sicher in einem anderen Land, ja. Nur ich muss sagen, was hier passiert und auch, ich möchte auch drüber reden, über die gleichen Standards. Die Leute haben hier überhaupt keine, die kriegen seit Jahren, seit ich hier bin, nicht einmal die 70 Euro Grundversorgung ausbezahlt, 70 Euro pro Person. Also das ist auch einmal eine Frage, die man stellen sollte, die ich auch stelle Kommissionsmitgliedern, weil das Geld kommt ja von der Kommission. Was passiert denn mit dem Geld? Ja, so unser Steuergeld. Also ich bin so niemandem neidig, aber wenn sich jemand in die eigene Tasche steckt und wir müssen mit Geld von der Zivilgesellschaft Menschen am Leben erhalten, dann finde ich das nicht mehr lustig. Und so Dinge, gleiche Standards. Die Leute werden entlassen mit Asyl. Die haben oft kein Geld. Wir haben jetzt mehrere Obdachlose. Wir haben morgen NGO-Meeting, Partner-Meeting, wo wir darüber sprechen, was machen wir mit den Obdachlosen. Ich meine, die quatschen sie jetzt einfach in Wohnungen hinein. Das sind Zustände, da wohnen jetzt in einer 4-Personen-Wohnung. Das ist aber ein Zimmer mit 4 Matratzen und eine kleine Küche. Ja, wohnen da jetzt vielleicht schon 8, 9 Leute. Die haben vor dem Camp eine Familie mit Kindern vor dem Camp übernachten lassen. Die haben, hat dann einen Job gefunden. Wir haben gemeinsam dafür gesorgt, dass die in eine Unterkunft kommen mit Asyl. Asyl heißt schutzberechtigt. Und ich denke mir, das sind einfach Dinge, das will und dürfen wir, also will ich und dürfen wir nicht hinnehmen. Und dann muss ich auch sagen, das Geas, also das, also keiner übernimmt für den anderen eine Verantwortung. Immer wenn ich mit nationalen oder europäischen Politikerinnen spreche, heißt immer, ja, das müssen wir mit Griechenland. Na, ich werde mit so Tages einen Brief schreiben, der lässt mich da verhaften. Das sehen wir, der geht ja auf alle NGOs los. Aegean Poultry Park, ja, der will, dass Norwegen den Tommy Olsen ausliefert, weil der nichts anderes tut, als über Pushbacks zu berichten. Da wird ihm jetzt unterstellt, dasselbe wie Sarah Martini und Jean Binder, und da waren ja 20 andere dabei, auch griechische Freundinnen von uns. Es hat 8 Jahre gedauert, so ein Prozess. Da sagt man ja, die sind eh freigegangen am Schluss. Bitte soll sich jeder, der hier zuhört, einmal vorstellen, Was das heißt, 8 Jahre, wenn du 12 bis 20 Jahre Gefängnis angedroht bekommst. In Griechenland. Also das finde ich immer lustig. Und da stellt sich jetzt die Frage, gemeinsames europäisches Asylsystem, das ist für mich, ich sage es ganz ehrlich, in der Praxis, hier gemeinsam schauen wir weg, die Außenländer machen die Drecksarbeit, Entschuldigung, wenn ich so sage, ja, die brutalen Pushbacks und keiner übernimmt Verantwortung, es gibt keine selben Standards. Ich meine, ich habe ein Video gepostet von Ratten im Camp, ja, die irgendwie da an einem Geflüchteten herumknappern und über den drüber laufen. Und das Erste, was passiert, da ist kein Aufschrei, dass da Ratten im Camp sind, sondern das Erste, was passiert, ist, dass man herumgeht und schaut, wer hat der Blanke das Video geschickt. Also das sind die Motivationen. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt, also ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und aufgeben tun wir nur einen Brief. Danke, Lukas, für diese Sätze und ich halte mich brav dran und wir arbeiten brav ab. Aber es ist wirklich für mich, also es ist schockierend. Ich meine, nein, das selbst schockierend ist schlecht. Das ist irgendwie eine, ich weiß, und dann höre ich, ja, und wir haben auch in Österreich Probleme, stimmt. Aber das, was da abgeht in Griechenland, das schadet ja uns und was noch dazu kommt, weil die Regierung ja immer von Deradikalisierung. Aber ganz ehrlich, bitte, jeder, der jetzt zuhört, soll sich das überlegen. Ich bin eine Mama mit 2 Kindern. Komm hier mit einem Boot, meine letzte Hoffnung, weil ich in der Türkei illegal bin, Angst haben muss, dass ich ins Gefängnis komme, dass Erdogan mich nach Syrien oder Afghanistan abschiebt, wer dort missbraucht von Gefängniswärtern, das ist all, man, das erzählen Menschen unabhängig voneinander. Ja, das sind Fakten. Und dann komme ich hierher, da werde ich geprügelt, man nimmt meine Hände weg, wo die letzten Bilder meiner Familie oben sind. Die Kinder sitzen neben mir, schreien in Todesangst. Es gibt Videos, wir haben es auch schon gepostet, von solchen Überfällen. Und dann komme ich in so ein Camp. Ich kriege keine, nicht genug Essen für meine Kinder. Mir bleibt vielleicht noch die Milch weg fürs Baby. Also Entschuldigung, Lukas, unser Freund kriegt jetzt gerade ein Kind. Wir können uns eine denken, wir haben Kinder. Und dann soll ich Europa lieben und dann soll ich später Leistung bringen. Und das ist ein Grund, warum ich da bin. Auch das freundliche Gesicht Europas zu zeigen, ein Deradikalisierungsprogramm, dass die Menschen merken, es gibt in Europa auch andere Menschen, weil das ist hoch, das ist ein Brennstoff. Weil wenn man nachher zu jemandem sagt, du, die haben dich geschunden und geschlagen und dir nichts gegeben und bei uns bist du sicher und bla bla bla, so kann man Menschen radikalisieren und mich schmerzt. Und das ist die Lage jetzt da. Das ist zermürbend, ehrlich gesagt. Und ich muss dauernd um Geld bitten, ja bitte, ich brauche 20.000 Euro, der Lukas braucht viel mehr, weil der macht dann Verfahren, der, was so wichtig ist, Rechtsarbeit. Also wer macht denn das noch? Die meisten kapitulieren, mir schreiben dauernd die Leute, geht's vor Gericht, so wie Entschuldigung, anzeigen kann jeder jeden. Also das kostet alles Geld, danke Lukas, dass das tust. Wir brauchen die Zivilgesellschaft und ich muss ehrlich sagen, die Zivilgesellschaft fragt sehr langsam, warum müssen wir das alles finanzieren? Das ist eine staatliche Angelegenheit. Menschen menschenwürdig unterbringen. Und wenn man Platz braucht, dann kriegen 100 Somalier Asyl. Das ist ja ein Witz. Dann redet man von Fernverfahren. Nein, und da drückt man ihnen einen Pass in die Hand. Der Lukas lacht, wer kennt das alles schon? Aber das ist für Zuhörende wichtig. Dann kommen Leute zu mir und sagen, Frau Dora, Entschuldigung, ist Lesbos nicht Europa? Und ich sage, wie kommst du denn drauf? Ja, ich habe meinen Pass abgeholt und die haben gesagt, mit dem Pass kann ich jetzt nach Europa. Also man motiviert die Leute, dass sie weiterreisen in andere Länder, obwohl man weiß, sie kommen nachher wieder zurück. Also das ist absurd.
Jetzt haben wir von euch beiden ein bisschen eine Bestandsaufnahme, was gerade die Lage ist. Und deswegen stelle ich jetzt die zweite große mit Mich und Zucker Frage. Was beschäftigt und bewegt euch gerade in eurer Arbeit, um mit dem neuen System umzugehen, das kommen wird? Und wie kann man euch dabei unterstützen?
Wir waren in den letzten Monaten sehr stark damit beschäftigt, um eben genau das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Umsetzungsspielräume quasi trotzdem, also so pragmatisch wie wir sind, trotzdem noch irgendwie das Beste rauszuholen. Also da geht es zum Beispiel um solche Sachen wie, dass zukünftig eben es kürzere Fristen geben wird. Und der europäische Rahmen sieht zum Beispiel vor, dass es Fristen zwischen 5 und 10 Tagen geben soll, in gewissen Fällen. Ja. Und Österreich, die Regierungsparteien waren da zuerst natürlich so sehr stark auf nur 5 Tage, weil wir dürfen das so kurz wie möglich machen. Und hier diese Überzeugungsarbeit zu machen, dass man sagt, es bringt nichts, ja, weil dann haben wir im Nachhinein sehr viele Verfahren, die eingestellt werden, wieder aufgemacht werden müssen und so weiter. Und das ist, bringt schlussendlich mehr Probleme. Also gibt es den Leuten zumindest eine Woche, ja, weil wir wissen, dass es einfach eine gewisse Zeit braucht. Also mit solchen Sachen war man sehr viel beschäftigt, um diese Umsetzungsspielräume quasi, die handelnden Personen davon zu überzeugen, warum es gescheit ist, ist nicht immer das zu machen, was am geschissensten ist für die anderen Menschen. Kurz zusammengefasst. Und jetzt in was jetzt angeht, jetzt ist einmal durchschnaufen gerade, weil immer so, ich habe jetzt so viel von diesem ganzen Regelwerk gelesen und es ist wirklich alles so kompliziert und ich glaube, es gibt wahrscheinlich in ganz Österreich wahrscheinlich 10 Leute, die sich damit auskennen, was jetzt alles kommen wird oder so. Überblick hat wahrscheinlich niemand mehr und ich glaube, ich zähle mich nicht einmal zu diesen 10 Personen dazu, obwohl ich mich jetzt seit 2 Jahren mit dem Ding beschäftige. Also ich bin jetzt einmal froh, wenn es dann einmal vorbei ist und dann einmal quasi so weit ist, dass wir in die Praxis kommen. Und was wir jetzt vorbereiten, ist natürlich, dass wir genau in den Fällen, da sind schon sehr viele umstrittene Regelungen drinnen. Und da geht es uns jetzt darum, dass wir sagen, in einem Rechtsstaat ist es eben so, dass sehr viele Sachen einfach erst, also ein Gesetz kann nie so konkret sein, dass es auf jeden Einzelfall passen wird. Und was es dann immer quasi bedeutet, gewisse Formulierungen werden uns erst dann Gerichte sagen. Da sehen wir gewisse Chance, weil hier eben es eine oberste Auslegungsinstanz geben wird, die nicht national ist, die der Europäische Gerichtshof ist. Und wir bereiten natürlich in gewissen Aspekten halt sogenannte strategische Prozessführung vor, wo wir schauen, wo wir glauben, dass Fälle kommen wird, wo wir dann natürlich ausstreiten müssen, was bedeutet das? Und das ist sicherlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt in dem ganzen Ding drinnen. Wir haben eben trotzdem sehr viele neue Regelungen und ein neues System, ein neues Rechtssystem bedeutet am Anfang vor allem Unsicherheit. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, und das hat zum Beispiel der Direktor vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl gesagt, der jetzt nicht so oft auf der gleichen Seite steht wie ich, aber hier gebe ich ihm vollkommen recht. Er hat gesagt, dass wir wahrscheinlich erst diese Rechtssicherheit, die wir jetzt gerade in dem Bereich haben, das heißt, wie eine Behörde agiert und mit was ich zu erwarten habe, wenn ich jetzt als Rechtsunterworfener, als Schutzsuchender zu der Behörde gehe, wie die entscheiden, dass wir dieses Gefühl, das wir jetzt haben, wahrscheinlich erst wieder in 10 Jahren haben werden. Weil es eben sehr viele Auseinandersetzungen brauchen wird, was bedeuten gewisse Regelungen und die ausgelegt werden müssen. Und das ist der Prozess, an dem wir jetzt dann aktiv mitarbeiten, ganz, ganz klar aus einer natürlich parteiischen Perspektive, aus der Perspektive von Schutzsuchenden, denn diese Personen haben eben keine starke Lobby. Und hier versuchen wir das vorzubereiten und das ist, so wie die Dora sagt, das ist natürlich mühsam, weil das kostet Zeit, das kostet Geld, das kostet viel Aufwand, aber es ist es wert. Aufgeben ist keine Option, sondern wir müssen da trotzdem darum kämpfen und das ist halt mein Aspekt, wo ich tätig bin. Und das ist natürlich gerade in Zeiten, wo, ich meine, in Österreich haben wir ein historisches Budgetdefizit. Wenn etwas fehlt, dann ist es anscheinend gerade Geld. Und das wird sicherlich schwer werden für zivilgesellschaftliche Organisationen. Momentan erleben wir in Österreich geradezu ein Halali auf gemeinnützige Organisationen. Die FPÖ sieht quasi da eine Intransparenz und hat eine beispiellose Kampagne losgetreten. Und das schüchtert natürlich auch wieder Menschen ein. Und hier müssen wir quasi sowohl dafür Vertrauen werben für unsere Arbeit, also dass die Leute, die zum Beispiel uns spenden oder dort, wo wir für unsere Dienstleistungen eben auch ein Geld bekommen, dass die uns auch weiterhin quasi beauftragen und uns vertrauen. Und diese Vertrauensarbeit, und das war die Doro auch natürlich, das ist, wir müssen die ganze Zeit uns rechtfertigen und es ist gut so. Also wir wollen ja zeigen, warum wir das machen. Aber das ist schon sehr anstrengend, weil wir einerseits eben in diese Richtung arbeiten müssen und gleichzeitig aber eben natürlich vor allem den Hauptaspekt, nämlich eben hier diese Rechtsfragen zu klären und dass die Leute eben die Information kriegen und die Beratung, die sie brauchen, was für ihren eigenen Fall am besten ist. Ja. Und ja, das sind so die anstehenden Aufgaben.
Warum hat die Umsetzung in Österreich eigentlich so viel länger gedauert als in anderen Ländern? Ist das einfach, weil in Österreich alles 5 Jahre später passiert als am Rest der Welt oder Hat das konkrete Gründe?
Ich bin ja jetzt ein gewisser entfernter Beobachter von dem politischen Prozess gewesen und ich würde jetzt einmal die These aufstellen, dass es einfach auch damit zusammenhängt, dass man wahrscheinlich von Seiten der ÖVP, die ja das Innenministerium hat, vor allem auch darauf gebaut hat, dass man hier die Koalitionspartner auch unter Zeitdruck setzt und dass man sagt, hey, wir müssen das jetzt verabschieden und da so viel verhandeln können wir nicht mehr. Deswegen wurden zum Beispiel die ersten Entwürfe sehr, sehr spät den Koalitionspartnern also übermittelt, um eben diese Verhandlungsdauer quasi einzuschränken. Und da muss ich sagen, was für mich schon ganz spannend, dass es eigentlich eine ganz interessante Dynamik gegeben hat, nämlich dass die SPÖ und die NEOS sich aber, ich sage mal, wieder erwarten bei vielen Personen, sich durchaus für die Materie inhaltlich wirklich interessiert haben und da schon auch also wesentliche Fragen aufgeworfen haben. Und hier wirklich, wie gesagt, ich bleibe trotzdem dabei, wenn ich so das jetzt so pauschal sagen darf, also das GEA-System, das wird nicht schön, sagt man euphemistisch, also es wird wirklich sehr, sehr schwierig werden für die betroffenen Personen vor allem. Aber es ist trotzdem in den letzten Monaten einiges gelungen bei den Verhandlungen, dass jetzt es nicht nur schlimmer wird. Ich weiß, die Bar is low, aber da ist schon trotzdem was gelungen in den letzten Monaten. Nur dadurch ist der ursprüngliche Plan der Kanzlerpartei natürlich etwas durchkreuzt worden, weil sie gedacht haben, ich sage jetzt nochmal, das lege ich ihnen in den Mund. Also haben sie es nicht gesagt, aber die haben sich wahrscheinlich gedacht, die kennen sie eh alle nicht aus. Ja, wir haben das Innenministerium, was wollen die überhaupt? Und dass sie die dann auf einmal trotzdem für die Materie interessiert haben, inhaltlich, das hat die ÖVP halt überrascht. Und deswegen ist es jetzt so, dass wir noch immer kein Gesetz haben. Aber ich sage mal, ich bin zuversichtlich, dass es jetzt im Mai-Plenum kommen wird. Aber man muss sich das schon einmal vorstellen. Ja. Ich meine, die Behörden, und ich bin jetzt als Vertreter einer nichtstaatlichen Organisation, ist es jetzt nicht quasi meine primäre Tätigkeit, Empathie mit Behörden zu haben, aber ich habe sie, das habe ich von der Doro gelernt, ja, also Empathie haben, das muss man immer und das sagen wir uns dann auch immer wieder gegenseitig. Aber das muss man sich vorstellen, ja, dass diese Behörden, die jetzt ab 12. Juni ein vollkommen neues System anwenden müssen, die haben null Vorlaufzeit. Also wie schaut's aus mit den ganzen Abläufen, mit Schulungen, mit Trainings? Natürlich wurden da gewisse Sachen schon vorgezogen, aber ich sage mal so, das ist eigentlich für die eigenen Beamtinnen und, also wenn ich schon jetzt nicht an die Schutzsuchenden denke, dann ist es für die eigenen Beamtinnen und Beamten eigentlich auch eine Zumutung, was da dieser Prozess jetzt für Auswirkungen auf die hat.
Wenn du sagst, dass es 10 Leute außer dir gibt, die sich mit dem System auskennen, würde ich jetzt mal hoffen, dass die alle 10 im Parlament sitzen und am 20. Mai genau wissen, was sie diskutieren und was sie abstimmen. Oder liege ich da falsch in meiner Hoffnung?
Ich wollte ja was dazu sagen, weil der Lukas hatte die juristische Sprache, wofür ich ja unheimlich dankbar bin. Ich sage jetzt einmal so, ich rede mit ganz vielen Leuten, also bitte im Parlament, die meisten haben keine Ahnung. Entschuldigung, die kennen sie nicht aus. Ich finde es ja nicht dramatisch, weil man kann ja wirklich von einem Parlamentarier nicht verlangen, dass er sich bei Klima, bei Asyl überall auskennt. Aber man sollte ja zumindest Leute dann gut bezahlen, die mir das alles aufarbeiten, rechtlich erklären. Die Leute haben keine Ahnung und die ÖVP hat überhaupt keine Ahnung. Und Entschuldigung, ich verfolge den Innenminister Gerhard Kanner sehr genau. Ich glaube, der hat ganz wenig Ahnung von dem, was wirklich im Großen ist. Ja, er ist gut, er stellt sich hin mit einer Ruhe und erzählt alles, da ist er stark. Aber Ahnung an, wir brauchen Menschen, die sich auskennen, die Recht und Praxis miteinander verbinden.
Ich habe jetzt noch eine rein pragmatische Frage an den Lukas, bevor wir zur Dora kommen, was gerade bei ihr in der Arbeit los ist. Wenn ich so ein Bürgeranliegen habe und gerne wissen wollen würde, wer sich so um die Menschenrechte kümmert, zu welchem Clubobmann Opfer gehe ich? Und wer macht das? Und gibt es irgendwem im Parlament, der darauf schaut, dass wir vielleicht doch ein bisschen die Menschenrechte noch hochhalten oder ist es ein bisschen schwieriger im Parlament?
Also grundsätzlich, ich glaube, was sich sicherlich geändert hat, grundsätzlich ist, glaube ich, dass Menschenrechte jetzt, glaube ich, nicht mehr so als Wert an sich gelten. Also es reicht jetzt nicht mehr, darauf zu weisen, naja, das ist ja ein Menschenrecht oder das steht im Gesetz oder das steht in der Verfassung. Das müssen wir schon erkennen, auch wenn das vielleicht schmerzt, ja. Aber ich denke trotzdem, dass man aufhören muss, dass man sagt, das steht doch da irgendwo. Das ist das, wir sind in einer Zeit angekommen, wo es vollkommen wurscht ist, was da steht. Das heißt, dass es ist, glaube ich, schon wichtig, auch zu erklären. Und ich glaube, das ist, haben wir vielleicht auch zu einem guten Stück verlernt oder es ist, Menschenrechte sind ja, ich sage einmal, was das Gute bei den Menschenrechten ist, dass sie eigentlich so banal sind, ja. Also banal im Sinn von, es ist eigentlich nicht schwer, sie zu verstehen, ja. Von, sie sind nicht kompliziert. Und, aber wir haben, glaube ich, verlernt zu verstehen und auch zu erklären und zu vermitteln, was eigentlich dahinter steht, ja. Weil es gibt einen guten Grund, warum sie sie gibt. Dass, dann einfach so Kampagnen, die einfach losgetreten werden, einfach nur unter dem Titel, das ist nicht mehr zeitgemäß und deswegen muss man es quasi loswerden. Dass die Erfolg haben, das liegt einfach daran, dass es einfach sehr wenig Bewusstsein zu diesem Thema gibt. Ich sage einmal, Menschenrechte werden ja nicht dann spannend, wenn es uns eh alle gut geht, sondern Menschenrechte werden dann spannend, wenn es knirscht. Und genau deswegen sind Menschenrechte quasi zeitgemäßer als je zuvor. Das heißt, wenn Menschenrechte stören, dann ist das ein Alarmzeichen, ja, weil dann sagen wir, in Menschenrechte sind individuelle Abwehrrechte gegen einen autoritären Staat, ja. Also ich rede jetzt teilweise nicht mehr von Menschenrechten, sondern eben von individuellen Abwehrrechten gegen einen autoritären Staat. Und das verstehen mittlerweile die Leute besser. Und deswegen versuche ich mit diesem Diskurs schon zu allen Parlamentariern grundsätzlich zuzugehen, jetzt mit Ausnahme der FPÖ, weil da ist es einfach so, dass wir wissen, dass wir beide wahrscheinlich einfach Lebenszeit verschwenden, wenn wir miteinander reden. Könnte auch ein Ziel von mir sein, dass ich sage, ich verschwende wenigstens die Lebenszeit von dem, aber da ist mir meine eigene halt dann doch auch zu schade. Aber grundsätzlich rede ich schon mit allen Parteien. Also ich rede auch mit der ÖVP und zwar nicht deswegen, weil ich jetzt glaube, dass da jetzt irgendwie nur die letzten christlich-sozialen sind, sondern ich glaube einfach an dem, dass man trotzdem, also nicht mit allen, ja, aber man kann mit manchen schon anknüpfen an gewisse Punkte. Und ich finde schon, dass diese Diskursfähigkeit grundsätzlich wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass ich die Leute nicht heftigst kritisieren würde, ja. Aber es geht um diese Diskursfähigkeit und da gibt's selbst in der ÖVP noch einige Personen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir schon wo angelangt sind, wo ich sage, es fehlt schon eine Kraft, die dagegen hält, ja, im parlamentarischen Rahmen. Also es ist so, es gibt Kräfte, die abmildern, aber welche, die groß aufstehen und dagegen den Diskurs stark vertreten, das sehe ich nicht, ja, im Parlament.
Doro, wie schaut das bei dir konkret aus? Also jetzt, wir haben jetzt am Anfang schon gehört, das ist eigentlich schon seit 2024 ist GEAS irgendwie ein Begriff. Wie hast du das verfolgt in Griechenland und wie hast du, weil du hast ja dann nicht nur den Blick nach Österreich, sondern du musst ja den Blick überall hin haben, damit die Leute auch wissen, wie das in restlichen Europa, in der restlichen EU auch ausschaut. Wie hast du das auch weitergegeben, was du da an Informationen bekommen hast seit 2024?
Ja, ich erzähle viele Schreibberichte, dokumentiere, also was ich ich kriege immer wieder die gleiche Antwort. Es ist eine Sache des Mitgliedstaates, ja. Zum Beispiel ein kleines Beispiel, das ja einen großen Effekt hat. Auf jedem Flüchtlingsboot, das landet, wird irgendein Flüchtling, ein Mensch auf der Flucht, verhaftet sofort und ins griechische Gefängnis gesteckt und als Schmuggler sozusagen deklariert. Ja? Die griechischen Gefängnisse sind voll. Die Menschen kriegen sehr schwer, weil es gibt super Anwältinnen in Griechenland, die sich dafür sehr einsetzen, aber irgendwo ist die Kapazität dann auch einmal erfüllt. Also das kann ich sehen, dass Griechenland einfach, Entschuldigung, macht, was will. Ja, das hat man bei dem Verfahren gesehen und ich habe mir das Verfahren gegen die 24 Angeklagten, weil das, ich wohne neben Gericht in Mittellinie und das war da, ich habe mir das angeschaut. Das ist ein Wahnsinn. Also die Richter haben dann Helene Großgard und alle befragt. Ich meine, die waren total schockiert, weil die behaupten vor Gericht, sie arbeiten für die Menschenrechte. Also nur, dass man mal sieht, wie das verschoben ist, ja, das Ganze. Also das ist ganz dramatisch. Dann die Pushbacks haben sich extrem gesteigert, ja. Jetzt muss ich irgendwie annehmen, ich sehe da laufend, also ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich habe vor, dass ich dem Jonas Quengel eben, also ich pflege auch wieder Lukas Kontakt mit Menschen, weil ich denke mir, es nützt da nichts, wenn wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, wir geben jetzt 200 besonders vulnerable Lebensmittelpakete und finanzieren eine Rechtsberatung, wir wollen ja strukturell eigentlich was bewegen. Ja, wir machen das jetzt, weil wir es müssen. Aber das andere ist ja eine Vision. Ja, da muss man einfach mit den Menschen reden und ich rede gar nicht mehr mit der FPÖ, weil ich bin ja doppelt so alt fast wie der Lukas. Nein, nicht ganz, aber also mein Lebensstil ist ja beschränkt. Die kann ich nicht mehr verschenken und so leid, ja. Aber ich rede wirklich auch mit vielen Menschen, nur ich muss sagen, ich bin wirklich. Ich mach's immer wieder, ja, also mir schickt dann der Wolfgang Benedikt, der Professor Benedikt, erfreut ein Interview mit dem Andreas Babler, wo der schreibt, wenn, also in einem großen Interview sagt, wenn jemand ertrinkt, dürfen wir nicht wegschauen. Na, ich bin immer noch wie ein Kind, ja. Ich lese das, ich freue mich riesig, ich schreibe ihm den Brief von Kiers, 19. Februar habe ich bis heute vom Vizekanzler keine Antwort. Also das ist schon alles ein bisschen zermürbend. Ja? Da kann man dann schon sagen, bleib in Kontakt, ja, probiere ich eh. Aber es ist schwierig. Also es gibt, und das möchte ich jetzt auch sagen, es gibt Minister, die haben Interesse. Und die, ich möchte jetzt sagen, zum Beispiel der Minister Matterbauer. Ja, also der hat mich jetzt eingeladen, der hat unseren Brief gekriegt, weil ich geschrieben habe, beweise er ist nicht in dem Metier, aber ich möchte es ihm nur als Info. Und wir werden uns treffen. Und das muss ich sagen, das schenkt schon Kraft auch, ja, wenn man sich denkt, okay, es gibt Leute, die interessieren sich. Ich meine, ich sehe ja unsere Arbeit ein bisschen, ich glaube, der Lukas wird mir vielleicht recht geben, wie der Gärtnerei, ja. Also im Winter ist alles dürr und der Boden ist schwarz, die Erde, und ist gar nichts. Und ich stecke jetzt dann Samen rein, ob ich die blühende Blume noch, ich glaube dran, dass die Pflanzen eines Tages erblühen werden, aber ob die jetzt dann, ob ich das noch sehe, das weiß ich nicht, und das ist mir ein bisschen blunzen, weil ich denke mir, na wirklich, weil ich denke mir, wir sind eine Gemeinschaft, das ist halt so, die Alten helfen auch, und es helfen ja viele Junge, und wir helfen zusammen, und irgendwann erblüht das. Aber ich bin schon manchmal, also ich kenne auch ehrlich gesagt nicht viele Leute, das ist, ich finde es ja wahnsinnig schön, der Lukas tröstet mich dann und erzählt mir, mit wem er Gespräche gehabt hat und ob es gut verlaufen ist oder ein Gehör, ja. Aber ich kenne persönlich nicht viele Leute, die noch von den Außengrenzen in Österreich was hören wollen. Also Zivilgesellschaft, ja. Und bitte darf ich noch, nein, Zivilgesellschaft, ja, ich rede jetzt von Politik, ja. Und wenn ich dann schreibe, weil wir haben, das muss ich schon sagen, großartige Integrationserfolge, obwohl wir da gar nicht wahrgenommen werden oder zu wenig. Ist ja eh meine Schuld, weil ich bin so happy über die Burschen, da rede ich nicht groß drüber, aber jetzt fange ich wieder an. Und das ist auch eine Arbeit, die wir jetzt da machen, dass wir für die Rückkehrer legale Migration oder Studentenvisa und so erarbeiten. Und da haben wir wirklich jetzt schon Erfolge. Wir haben zwei Migrationskarten legale. Wir haben einen Studierenden, der in Gesundheit, der hat den Vorbereitungslehrgang für Gesundheit und Pflege gemacht. Das sind alles Menschen, die zurückgeschickt wurden. Ja, was sollen sie denn da sitzen bleiben? Im Gemüsefeld arbeiten für 2,50 Euro die Stunde in einem Zelt auf einer Matratze im Gemüsefeld schlafen. Na Leute, das geht nicht. Also da müssen wir was tun. Und das ist jetzt auch ein großer Anteil. Und das ist sehr arbeitsintensiv. Ich möchte mal, dass mir da eine Politikerin oder Politiker zuhört, weil ich habe da 70, 80 Stunden Woche, weil was glaubt man? Denn glaubt man, dass ein Mensch, der hier Asyl kriegt, hat schutzberechtigt nach Deutschland geht, dort B2-Zertifikat hat, einen Arbeitsvertrag und einen Mietvertrag und er wird hierher zurückgeschickt. Entschuldigung, der hat keine Lust mehr auf Lernen. Der ist frustriert. Ja, da muss ich mit denen kochen, Karten spielen. Also absurd. Kuchen backen. Ich möchte das festhalten. Ja, weil das ist eine Arbeit für die Gesellschaft, die wir da machen. Und und dann noch die ganzen Rechtsbrüche. Das interessiert kaum mehr jemand. Und zum Thema Geld bitte auch für den Lukas. Der Lukas, also die Asylkoordination gehört unterstützt. Ja, und zum Thema Geld.
Voilà.
Ja, danke. Das stimmt. Und zum Thema Geld möchte ich etwas sagen. Nutze mal nachlesen, wie viel Geld für die Kriege ausgegeben wird. Da ist überall Geld da. Ich akzeptiere, Und ja, wie gesagt, ich bin wirklich beeindruckt vom Finanzminister, wenn es sehr sachlich und gut abhandelt und sich nicht beirren lässt. Ja, aber bitte, wir werden von der Zivilgesellschaft auch unterstützt. Wirklich, wir betteln ja nicht für uns. Wir fahren ja nicht auf Party, der Lukas und ich. Oh ja, zum Asylforum. Das wird toll. Nein, aber kann man googeln, ist sehr seriöse Sache. Aber prinzipiell, wir fragen ja für Gesellschaftsarbeit. Für wichtige Arbeit für die Gesellschaft. Der Lukas hat es vorher angesprochen, hat gesagt, ja, die Menschenrechte zählen nichts mehr. Na, jetzt frage ich aber jeden, der hier zuhört. Jeden. Wollt ihr das weiter? Wollen wir das weitergeben, dass die Menschenrechte wurscht sind? Weil eins möchte ja, so ein Menschenrecht ist nicht nur Flucht und Asyl. Menschenrecht ist Klima, Menschenrecht ist Bildung, ist Gesundheit. Das lesen uns die Menschenrechte, das alles drinnen.
Ich komme jetzt zur letzten großen Milch- und Zuckerfrage. Und zwar ist das Reisen 5 Jahre in die Zukunft, das Jahr 2031. Wenn ihr auf die letzten 5 Jahre zurückblickt, welchen einen Wunsch würdet ihr für menschenwürdigeres, faires Asylsystem an zum Beispiel den Innenminister stellen oder an den kommissionszuständigen Menschen, den Kommissar? Welchen einen Wunsch hättet ihr an die jeweiligen, um die Situation, die vor der wir jetzt stehen, zu verbessern?
Das kann ja irgendwas Großes sein. Ich glaube, was ein wesentlicher Aspekt ist, ist, dass wir verkennen, dass im Wesentlichen wir natürlich hier viel mit Symptomen zu tun haben, weil Menschen fliehen müssen und zu uns kommen, dann ist das ja quasi der letzte Schritt davon. Ja, da ist ja sehr viel davor passiert. Und das heißt, dass Menschen, die dort, die weg mussten, wo sie ursprünglich gelebt haben. Und man muss einfach sagen, dass diese Anzahl der Personen halt schon grundsätzlich halt gestiegen ist. Die kriegerischen Konflikte haben auch zugenommen. Es ist halt so, dass auch andere Aspekte immer mehr Rolle spielen. Also jetzt eben Thema Klimakatastrophe, ja, also dass sie irgendwie Gebiete schlechter bewohnbar werden und so weiter. Und das heißt, es wäre, glaube ich, einfach mal in diese Richtung hinzudenken, dass ich mir zum Beispiel wünschen würde, dass diese Komponente, nämlich, dass man zum Beispiel, ich sage jetzt mal in der Außenpolitik, dass man jetzt nicht immer nur auf den schnellen Erfolg schaut, nämlich, dass man sagt, wo gibt's das billigste Gas und mit denen backe die, weil die nehmen wir dann die Flüchtlinge zurück und ich kriege Gas und was weiß ich. Also sondern dass man einfach irgendwie wieder ein bisschen nachhaltiger denkt und nicht dann denkt, dass wir jetzt eh die Letzten sein, die diesen Planeten bewohnen werden, sondern dass man ein bisschen nachhaltiger denkt und dass dann zum Beispiel, was weiß ich, bei Außenpolitik auch die Durchsetzung, und jetzt sage ich nicht Menschenrechte, sondern die Durchsetzung von individuellen Abwehrrechten gegen einen autoritären Staat eine Rolle spielen, ja, dass man sich dafür einsetzt, das als Wert sieht, nämlich nicht nur als Wert, der für sich steht, sondern das hat einen Grund, warum das gescheit ist, nämlich, dass man eben keinen Faschismus kriegen, dass man keinen totalitären Staat kriegen, dass die Menschen hier nicht weggefegt werden, wie das bei uns schon mit der Fall war, weil das ist einfach das, vor dem wir stehen. Und ich denke, wie gesagt, diese Lehre aus der Geschichte wieder zu begreifen, dass das eine Handlungsmaxime ist. Und zwar nicht aus einem Selbstzweck heraus, sondern von mir aus auch aus purem Eigennutz. Das hilft uns alle. Und das wäre jetzt sowas, was ich mir wünschen würde, dass die Leute einfach nicht so deppert sind und das endlich wieder checken.
So schön, Lukas. So schön. Na, Fifi, so schön, was du dir wünschst. Also, und ich schließe mit dem an und ich möchte nur dazu sagen, also ich wünsche mir, wenn ich jetzt mit dem Innenminister reden würde, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir Menschen mit einem Erkennen für Nachhaltigkeit, wie der Lukas das erwähnt hat, für ein größeres, visionäreres Denken. Ich wünsche mir, dass der Westen auch den Drittstaaten Wohlstand gönnt. Ich denke mal, das wäre einmal so ein Umdenken, ja. Dass man wirklich einmal sagt, auch der afrikanische Kontinent soll es gut haben, nicht? Wir sitzen da fest um Europa, ja. Also, und dass man da auch, und was ich mir dringendst in jedem europäischen Land wünsche, ist ein Friedensministerium. Ja, ich glaube, und weil das Wort Frieden, das ist jetzt natürlich jetzt in diesen Zusammenhängen mit Putin, Trump, Israel, Gaza, ist ja das alles nur noch auf Krieg. Aber ich denke, bei Friedensministerium, das beinhaltet sehr viele Aspekte.
Wir müssen sparen, Dorf.
Ja, sparen. Du, ich war alleinerziehende Mutter. Ich habe meine Kinder Flohmarktgewand gekauft, aber die teuersten Schuhe, ich sage jetzt nicht welche, weil man muss investieren in die Zukunft. Gute Fussel ist das Wichtigste für einen Erwachsenen, dass er aufrecht steht. Und so denke ich das. Der kann eine gebrauchte Jeans tragen, aber keine gebrauchten Anklatschenschuhe. Man muss weiterdenken. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir unter Friedensministerium. Und was ich sagen möchte in Österreich, bitte, wir haben so viele tolle Leute. Psychoanalytiker, Ökonomen, Soziologen, Anthropologen, wir haben alles. Bitte schaffen wir Räume, das ist mein Zukunftswunsch, Räume, wo wir gestalten, in einem Wohlwollen zu anderen Kontinenten. Das ist mein Wunsch. Und dass natürlich Menschen auf der Flucht nicht Nummer 1, 2 bis 100 und der nächste, der sauft, nein. Ja, keine Nummerierung und keine Entmenschlichung von Menschen. Jeder Zuhörer und jede Zuhörerin soll sich nach dem Podcast fragen, was sie sich wünschen. Für sich selbst und für ihre eigene Familie. Das sind keine absurden Wünsche. Das sind Wünsche, die wir uns alle wünschen. Frieden, Wertschätzung, Respekt, Ressourcen, nachhaltig. Das ist das, was wir Menschen eigentlich im Innersten uns wünschen.
Mit diesem Gedankenimpuls an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich die heutige oder würden wir die heutige Podcast-Folge beenden. Mal vorweg, all die vorhergehenden Folgen mit euch beiden werden in den Shownotes verlinken, genauso wie die steuerlich absetzbaren Spendenmöglichkeiten sowohl an die Dora Blanke als auch an die Asylkoordination werden wir in den Shownotes verlinken. Nebst den Wünschen und an die Zukunft, die ihr schon losgeworden seid, gibt es denn noch etwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtet?
So, ich jetzt anfangen, Lukas. Weil ich möchte Ihnen mitgeben, dass ich mich bedanke, dass Sie unser Gespräch angehört haben. Und dass, wenn Sie finden, wenn Sie wen kennen, wo Sie denken, das könnte Ihnen interessieren, dass Sie es weiterschicken. Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Danke, dass Sie zugehört haben.
Und was ich noch mitgeben will, ich glaube, es ist momentan also schon sehr aufgegänselte Zeit und es ist wirklich sehr viel Unsinn herum an Informationen und so weiter. Und deswegen kann ich, glaube ich, nur sagen, einfach kritisch bleiben und Sachen hinterfragen. Was man hört, ist jetzt vielleicht so ein bisschen nona nicht, aber ich glaube, das Problem ist derzeit wirklich, dass es sehr oft eben an dem fehlt. Und man muss nicht alles wissen, aber man sollte wissen, wo man sich hinwendet, wenn man was wissen will.
Ich will jetzt mir noch sagen, vielen Dank und ich finde es immer super, weil ich kann mich an euch wenden, wenn ich viele Fragen habe und man kann wahnsinnig viel von euch beiden lernen und wenn man euch auf Blue Sky und anderen Plattformen folgt, kann man sehr schnell einen Einblick kriegen über Dinge, die man sonst bei uns nicht mehr hört und wo einfach in Medien auch kein Raum ist dafür. Deswegen finde ich es ganz wichtig, euch zuzuhören, zu folgen, euch zu unterstützen, weil es immer, glaube ich, ganz schwer für andere, aber unter Christian und mir ist es mit mich und Zucker sehr wichtig, dass ihr eure tolle Arbeit weitermachen könnt. Also bitte, bitte unterstützen. Und damit sage ich nochmal Danke. Und alle Folgen mit euch werden wir verlinken. Und die kann man auch auf unserem Blog finden unter www.mitmichundzucker.at und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.